Ja, wir machen in unserer Römer-Serie weiter. Wir kommen heute zu einer großartigen Stelle, einem großen Text, der ein großes Kapitel beginnt, was wir jetzt in der nächsten Zeit in unserer Römer-Serie zusammen besprechen werden. Das ist in Römer Kapitel 8. Am 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946 fand der Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg statt. Vielleicht kennen einige von euch noch die Geschichte. Dieser Prozess richtet sich gegen die führenden Hauptpersonen des Zweiten Weltkriegs in Deutschland. Das waren 12 Männer insgesamt, die in diesem ersten Prozess verurteilt wurden. Diese 12 Männer waren durch ihr Involvement und durch das, was sie getan haben, daran beteiligt, um schätzungsweise 70 bis 85 Millionen Menschenleben zu fordern. Und dieser Prozess wurde ihnen gemacht aufgrund von diesen ganzen Anklagen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit, Tötung, Ausbeutung und. Darunter, unter diesen 12 Männern, waren Männer wie Hermann Göring, den kennen wir vielleicht vom Namen her, engster Vertrauter von Adolf Hitler und Chef der Luftwaffe, oder ein Wilhelm Keitel, der war der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, oder ein Joachim von Ribbentrop, der war der Außenminister des Deutschen Reiches, oder auch ein Ernst Kaltenbrunner, von dem kennt man nicht so viel, aber er war der Chef der Gestapo und des Ratssicherheitshauptes, also alles das, was im Inneren so schief lief. Und viele, viele mehr. Nun, diese Männer wurden aufgrund von ihrer Anklage gerechterweise verurteilt und der Richterspruch oder der Urteilsspruch war Tod durch Erhängen. Und am 16. Oktober, also knapp zwei Wochen, ein bisschen über zwei Wochen nach dem Urteil, wurden sie alle am gleichen Tag hingerichtet. Alle 12, beziehungsweise Hermann Göring hat sich vorher das Leben genommen, aber auch er ist aufgrund von dem gestorben. Und wir schauen auf diesen dunklen Teil, den Zweiten Weltkrieg und das NS-Regime, diesen dunklen Teil der Menschengeschichte richtigerweise mit Abscheu und mit Furcht. Was durch diese Männer an Schaden in dieser Welt angerichtet wurde, ist durch keine Zeit der Welt wieder zu reparieren. Von dieser Schwere der Schuld, mit Ausnahme nun von dem, was wir von den NS-Regimen kennen, gibt es in dieser Welt aber noch weitere Beispiele. Politisch ist es egal, auf welcher Seite man da ist, ob das nun rechts ist, so wie das NS-Regime war, oder ob das auf der linken Seite ist, wie ein Josef Stalin oder ein Mao Zedong oder ein Leopold II. Von Belgien oder ein Pol Pot aus Kambodscha oder die Kim-Dynastien in Nordkorea. Alle diese haben unendlich viel Blut an ihren Händen, in den mehrfach Millionen Gebieten. All diese Männer haben Verbrechen gegen die Menschheit vollbracht. Und das waren nur diese Liste, die ich jetzt gerade genannt hatte, aus den letzten 300 Jahren. Was war die ganzen Hunderte und Tausend Jahre davor? Wie viele Diktatoren gab es, die ohne Ende Menschenleben gefordert haben? Und wenn wir zurückdenken nun wieder an die Verurteilung dieser NS-Verbrecher, dann verstehen wir, dass es Gerechtigkeit geben muss. Es muss Gerechtigkeit geben. Wenn Menschen durch ihr Tun andere Menschen umbringen, und zwar massenweise. Die Schuld, die auf sie geladen wurde, ist unglaublich groß. Und es ist gerecht, wenn sie wegen ihrer Taten zu Verantwortung gezogen werden. Und wir alle verstehen das. Wir schauen auf diese Prozesse zurück und wir sagen, das ist gerecht, was da passiert ist. Nun, heute sitzen wir hier, viele Jahrzehnte später, und wir haben nicht nur diesen zeitlichen Abstand, sondern wir haben auch durch diesen zeitlichen Abstand einen moralischen Abstand zu dem Ganzen gewonnen. Wobei man nicht von gewonnen reden kann, weil wir uns tatsächlich besser denken als diese Männer. Schließlich haben wir ja niemanden getötet, nicht wahr? Wir haben keine Kriege angezettelt, in denen Millionen von Menschen dadurch umgekommen sind. Wir haben niemanden vergewaltigt, niemanden umgebracht. Wir haben keine Hungersnöte erzeugt. Wir haben auch niemanden vergast. Somit sind wir doch besser dran als diese Männer, nicht wahr? Und das stimmt auch. Wir haben diese Dinge nicht getan. von dem Gesetz der Menschen, also der Bewertung der Menschen, wenn wir das Nürnberger Gericht werden, dann wären wir wirklich besser dran als die, von denen wir gerade gesprochen haben. Aber wisst ihr was? Wenn wir einen anderen Standard ansetzen, nämlich Gottes Standard, dann sind du und ich nicht besser als diese Nazi-Regime-Verbrecher, von denen wir gerade gehört haben. Weil in Gottes Standard zählt Sünde, unser Zustand und nicht nur das, was wir hier in dieser Welt getan haben. Vielleicht regt sich jetzt nun Widerstand in dir und sagt, aber ich bin doch nicht so schlimm, vor Gott bestimmt auch nicht so schlimm wie diese Verbrecher, wie ein Hermann von Göring zum Beispiel. Nun, aber das ist genau das, was Paulus in den ersten drei Kapiteln vom Römerbrief deutlich gemacht hat. Er macht deutlich, dass wir alle vor Gott, vor der Anklagebank stehen und er uns gerechterweise richten wird. Sein Zorn richtet sich auf die gesamte Menschheit, egal wer das ist. Und weil wir das so schnell vergessen, möchte ich das nochmal kurz ein paar Zitate ein paar Verse aus dem Römerbrief euch zeigen, um das nochmal deutlich zu machen, dass das Paulus für mindestens drei Kapitel, wenn nicht sogar mehr, uns allen versucht hat, überdeutlich zu machen, wir Menschen sind alle verloren. Kapitel 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und diese sind, werden dann später im gleichen Kapitel in Vers 29 bis 30 dargestellt, solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächterer, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Haben wir was vergessen? Das betrifft uns alle. Besonders in Kapitel 3 macht dann Paulus es noch deutlicher und sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Nicht ein einziger Mensch auf dieser Welt. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Es sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen. Wenn man sie zusammen summieren würde, würde null rauskommen. Sie taugen alle nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit der Zunge betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und damit meint Paulus nicht nur einen Hitler und einen Stalin, sondern er meint auch dich und mich und jeden anderen Menschen in dieser Welt. Kurz gefasst, sagt Paulus in Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Und dieser Anklage kann niemand entkommen. Dieser Anklage kann kein Mensch entfliehen. Kein noch so großer Atheismus, der sagt, ja, Gott gibt es nicht und deswegen interessiert mich das nicht. Noch kein so großer Agnostizismus, der sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Vielleicht, vielleicht nicht. Im Endeffekt ist es das Gleiche wie Atheismus. Oder die Gleichgültigkeit, die wir auch in unserer Zeit finden. Ist doch mir alles egal, ich lebe halt mein Leben. Oder vielleicht auch ein Unwissen. Ja, Gott, wer hat gerecht gesetzt? Wer hat das schon mal? Keine Ahnung. Keines von dem hält dich von der Anklage fern. Es wäre so ähnlich, als wenn jetzt die ganzen Verbrecher, die jetzt hier in Nürnberg vor dem Gericht standen und sagen würden, Gericht? Ich glaube nicht an ein Gericht. Vielleicht gibt es das gar nicht so richtig. Ich habe keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass man das nicht darf. Stellt euch mal vor, diese Männer hätten das gesagt. Was wäre das Resultat gewesen? Sie wären trotzdem verklagt worden und hingerichtet worden. Was du über die Tatsache denkst, ist vollkommen egal. Die Realität ist, es steht ein Richter vor dir und es gibt ein Gesetz und er wird dich an dem Gesetz richten und wir alle werden vor diesem Gesetz stehen, vor diesem Richter. Wir werden alle danach gerichtet werden. Und das ist, was Paulus uns klargemacht hat in diesen letzten 7 Kapiteln. Und dann stimmt der Vergleich mit den NS-Verbrechern für uns auch. Schaut euch mal Kapitel 2, Vers 5 bis 6 an. Dort steht nämlich, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens, und er meint hier mit allen Menschen, die nicht ihr Leben Jesus übergeben haben. Aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Und wir hatten festgehalten, das ist nämlich unser Problem. Gott richtet jeden Menschen nach den Werken. Und die Werke sind definiert in seinem Gesetz. Und wir wissen, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Nicht mal einen Tag lang schaffen wir das. Selbst wenn wir nur die 10 Gebote nehmen, schaffen wir es nicht, danach komplett zu leben. Und deswegen ist Gottes Gericht über jeden Menschen gerecht und richtig schuldig. Der Fall ist also eindeutig. Wir sind alle schuldig, ob es nun ein Stalin oder ein Hitler oder ein Hochstädter ist. Wir sind alle vor Gott gleich schuldig. Und somit bist du und ich, wir sind nicht besser als ein Hitler, ein Stalin, ein Kol Pot und wie die alle heißen. Wir sind vor Gott gleich verloren. Und wenn wir ehrlich mit uns sind, in unser Leben schauen, mit den Dingen, die wir sagen oder die wir nicht sagen, von den Dingen, die wir tun oder nicht tun, obwohl wir sie tun sollten, und das alles zusammensummieren, dann müssten wir am Ende auch zu dem Punkt kommen, an dem Paulus schreibt, in Kapitel 7, Vers 24, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Aus Frust heraus, weil wir es nie schaffen, danach zu leben. Es ist nun entscheidend für das Verständnis von diesem Kapitel, dass wir uns diese Wahrheiten nochmal bewusst werden. Und ich weiß, es ist heute nicht mehr Fashion, darüber zu reden. Ja, wenn wir heute hören in Predigten, wir wollen etwas Ermutigendes, wir wollen etwas Erbauendes haben, wir brauchen einen Pep-Talk, der uns hilft, mit unserem Leben irgendwie ein bisschen klarzukommen. So 3 Punkte, 4 Punkte für mein Leben, was ich jetzt machen muss. Bitte rede nicht schon wieder über Sünde. Das ist so schwer und so negativ und so. Aber wir werden gleich sehen, das ist absolut notwendig, dass wir verstehen, wer wir ohne Jesus Christus sind. Damit wir seine Gnade und das Leben, was wir jetzt haben, richtig verstehen können. Dieses Kapitel 8, wenn ihr zusammengezählt habt, ja, der Römerbrief hat wie viele Kapitel insgesamt? 16. Was ist die mathematische Mitte? Nicht ganz 8, aber 8. Ja, 8 wäre so, sagen die, das Zentrum des Evangeliums, des Briefes. Das ist nicht nur die Mitte mathematisch, sondern es ist auch inhaltlich die Mitte des Römerbriefes. Es ist sozusagen der Gipfel, auf den wir nun gestiegen sind, von dem wir nun runterschauen auf all das um uns herum. Und es geht dabei um ein zentrales Thema, die Erlösung durch Jesus Christus. Die Erlösung durch Jesus Christus, durch Glauben allein. Kapitel 8 nun, das hier den Gipfel darstellt, macht eine Sache in diesem Gesamtschaubild, dass wir durch Jesus Christus erlöst worden sind, macht eine Sache überdeutlich. Und das ist, wenn wir in Jesus Christus sind, dann bist du für immer erlöst. Ganz sicher und zweifellos. Du wirst für immer in seiner Hand sein. Um diesen Punkt einmal ganz kurz als Vorschau für diese Miniserie, in der wir sind, deutlich zu machen. Schaut euch mal kurz nochmal Vers 1 an. Wir haben noch nicht gelesen von Kapitel 8, aber schaut euch den kurz mal an. Kapitel 8, Vers 1. So gibt es jetzt was? Keine Verdammnis mehr. Schaut euch dann mal Kapitel 8, Vers 39 an, den letzten Vers aus dem Kapitel. Weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden oder vermag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also, was gibt es in diesem Kapitel zu finden? Es gibt keine Verdammnis mehr in Jesus Christus. Und wenn du in Jesus Christus bist, gibt es keine Trennung mehr von ihm. Du bist für immer an ihn gebunden. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich, kein Zorn, kein Gericht mehr. Und du bist an ihn gebunden wie ein Megasekundenkleber. Und da Paulus diese Wahrheiten als so absolut sicher und zweifelsfrei darstellt, werden wir diese paar Predigten aus Römer Kapitel 8 mit einem Miniserientitel überschreiben und der heißt Zweifellos. Zweifellos. Und heute, der Titel ist Zweifellos von Verdammnis befreit. Es ist zweifellos, weil es eben sicher ist. Nun, vielleicht hörst du heute zu und du hast doch irgendwo ein bisschen Zweifel in deinem Herzen. Vielleicht zweifelst du an Gottes Existenz. Vielleicht zweifelst du wegen seiner Wege, die er in dieser Welt führt. Vielleicht auch kannst du seine Güte nicht wirklich erkennen. Du zweifelst, ob Gott wirklich gut ist. Vielleicht hast du auch Enttäuschung erlebt oder bist enttäuscht von ihm. Vielleicht gefällt es dir nicht, was er über dich in der Bibel sagt. Vielleicht gefällt es dir nicht, darüber zu hören, dass du verlorener Sünder bist. Vielleicht haderst du mit dem Leben, das er dir gegeben hat. Vielleicht drückt sich diese Enttäuschung in unterschiedlichen Formen aus, zum Beispiel in Rebellion oder in Gleichgültigkeit. Ob nun Zweifel oder Enttäuschung oder vielleicht sogar fester Glaube, egal wie du heute hier sitzt, wir wollen heute gemeinsam in diesem Text eine wunderbare Wahrheit sehen, die uns übermannt, damit wir ein Gegenmittel gegen jegliche Art von Zweifel, gegen jegliche Art von Enttäuschung, gegen jegliche Angriffe des Teufels, die er gegen uns führen mag, das werden wir heute erkennen, dass wir fest sind in dem, was Gott in uns gewirkt hat. Wir lesen zusammen Römer 8, Vers 1 bis 4. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Soweit unser Text. Ich muss hier einen kurzen Einschub machen für all diejenigen, die nicht die Schlachterbibel vor sich haben. Ihr habt ja festgestellt, dass im ersten Vers ist hier in der Schlachterbibel ein bisschen mehr als vielleicht in der Elberfelder oder in anderen Übersetzungen. Das hängt mit den Textvarianten zusammen, auf die der Text hier aufbaut. Die Schlachter baut auf dem griechischen Text oder den Text Textus Receptus auf. Und da sind ältere oder beziehungsweise nicht so alte Manuskripte als Grundlage. Und da ist ein Kopierfehler wohl eingeschlichen in dieses Manuskript, weil diese Verse, die hier extra drin sind, das ist der gleiche wie in Vers 4. Das ist einfach hochkopiert worden. Wahrscheinlich von dem Kopiisten, entweder als Erklärung, wen Gott da meint mit, oder einfach als Fehler. Aber wir kennen diese Art von Varianten und das ist überhaupt gar kein Problem. Es ändert überhaupt nichts an der Aussage. Ich wollte das nur gesagt haben, damit jemand nicht denkt, ich unterschlage hier etwas. Also, in diesem Abschnitt, die ersten vier Verse von Kapitel 8, entdecken wir drei Gründe. Drei wunderbare Gründe, warum unsere Errettung vollkommen und ewiglich sicher ist. Und wir müssen uns daran erinnern, damit wir unsere Augen auf die Hoffnung richten können, die unsere einzige Hoffnung ist, und das ist Jesus Christus. Er ist unsere einzige Hoffnung, die uns erlösen kann und die uns voranbringt in diesem Leben bis hin zur Ewigkeit. Die Gründe für diese vollkommene und ewige Sicherheit sind folgende. Erstens, du lebst unter einem neuen Gesetz. Und das ist der erste Grund, weshalb deine Errettung wirklich sicher ist. Du lebst unter einem neuen Gesetz. Vers 2. Zweitens, du bist von Sünde und dem Tod befreit worden. Du bist von Sünde und Tod befreit und deswegen bist du sicher. Vers 2 bis 3. Und der dritte Grund für unsere feste Zuversicht und Sicherheit in Jesus Christus ist, dass du erfüllst die geforderte Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Gott von dir angefordert hat, die erfüllst du tatsächlich. Und das ist in Vers 4. Das sind also unsere drei Gründe, weshalb unsere Errettung in Jesus Christus wirklich sicher ist. Weil du erstens unter einem neuen Gesetz bist, weil du zweitens von Sünde und Tod befreit wurdest und weil du drittens die Gerechtigkeit erfüllst, die Gott von dir verlangt. Schau dich mal Vers 1 an. Wir lesen nochmal zusammen. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Es gibt Texte in der Schrift, die man immer wieder mal liest. Und man liest sie und man merkt sofort, hier ist etwas Gewaltiges. Und oft ist es richtig frustrierend, weil man sitzt davor und man merkt, das ist etwas Großes, aber irgendwie, es greift mich noch nicht so richtig. Das ist so einer von diesen Texten. Ja, wir haben ihn oft gelesen, vielleicht liest man da schnell drüber und das kann schnell passieren, dass wir über diesen riesen Text lesen. Aber dieser Text hier, diese Aussage, es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, das ist gewaltig. Das ist riesig, das ist unglaublich. Es gibt kaum größere Worte in der ganzen Schrift. Nicht nur, weil es das Zentrum dieses Briefes ist, weil das ist die Aussage in Kapitel 8. Alles, was danach kommt, dreht sich genau um dieses Thema. Es gibt keine Verdammnis mehr in Christus Jesus. Es ist nicht nur die Aussage des Römerbriefes, weil es das Evangelium betrifft. Es ist die ganze Aussage der Bibel. Und das ist, was Gott uns in der Schrift mitteilen möchte. Es gibt keine Verdammnis mehr, wenn du in Jesus Christus bist. Das ist die Summe von all dem. Und deswegen sind diese Worte eigentlich, müssten wir davor knien und Halleluja und Amen schreien, wenn wir sie uns anschauen. Und vielleicht macht ihr das mal, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit nehmt und nur diese Worte lest und einfach mal darüber nachsinnt. Das ist etwas, was uns in unserer Zeit unglaublich fehlt. In den Zeiten von 3 Minuten und 2 Minuten und 1 Minuten Videos und abgekappten Nachrichten und Twitter-Nachrichten mit 170 Charakteren und allen möglichen. In diesen Zeiten, wo unsere Aufmerksamkeitsspanne super klein ist und ständig abgelenkt wird von der nächsten Nachricht und noch dem nächsten Ding, fehlt uns die Zeit, einfach mal über solche gewaltigen Texte nachzusinnen. Nicht Masse zu lesen, sondern zu sinnen, was das eigentlich bedeutet. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ich habe zu Beginn länger über unseren Zustand gesprochen und euch nochmal daran erinnert, wer wir sind als Menschen, was Paulus in den ersten Kapiteln auch deutlich gemacht hat, dass wir verdammt sind wegen unserer eigenen Sünden. Und auch nur deswegen ist es wichtig, weil Paulus hier davon ausgeht. Schaut euch den Vers nochmal an. Es gibt nun in Jesus Christus keine was? Verdammnis mehr. Das heißt, wenn ich nicht in Jesus Christus bin, was ist die Logik? Es gibt Verdammnis. Dass wir stehen alle unter Verdammung außerhalb von Jesus Christus. Und das müssen wir wissen. Ich habe mich bei der Vorbereitung auch gefragt, ja, weil mir das genauso passiert ist, wieso das immer wieder mal vorkommt und auch bei diesem Text, dass wir solche gewaltigen Verse uns anschauen und seltsam unberührt sind. Und die Antwort liegt aber im Text. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um das zu verstehen. Und die Antwort liegt im Text, weil ich es vergesse, dass ich wirklich verloren war. Dass ich vergesse, dass eine Verdammnis gegen mich gilt außerhalb von Jesus Christus. Das ist das zentrale Thema des gesamten Kapitels. Es gibt nun in Christus keine Verdammnis mehr. Oder wir können es auch anders sagen, vollkommen und ewige Sicherheit gibt es für den Gläubigen nur in Jesus Christus. Vollkommene und ewige Sicherheit. Nun, aber wieso können wir uns denn so sicher sein, Paulus? Wieso kannst du denn uns so von solcher Sicherheit sagen, dass wir in Jesus Christus, dass wir unser Heil nie verlieren werden, dass wir immer in ihm sind. Nun, Paulus nennt hier ab Vers 2, wie schon gesagt, 3 Gründe dafür. Und das sind wirklich starke Gründe, die uns diesen Punkt sehr deutlich machen. Hört also gut zu. Der erste Grund, den Paulus hier nennt, ist in Vers 2, du lebst nun unter einem neuen Gesetz. Lass uns Vers 2 zusammen lesen. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Aus diesem einen Vers kommen unsere ersten 2 Punkte. Schaut euch mal den Vers nochmal an. Seht ihr den Kontrast hier zwischen den beiden Gesetzen, die hier genannt werden? Das Gesetz des Geistes und das Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist der erste Punkt. Wir sind nun nicht mehr unter dem vorherigen Gesetz, wir sind unter einem neuen Gesetz. In den letzten Kapiteln haben wir sehr viel über das Gesetz erfahren. Wir haben darüber gesprochen, dass das Gesetz uns als Spiegel dient, der uns unsere Sündhaftigkeit aufzeigt. Wir wüssten gar nicht, dass wir Sünder sind, wenn wir nicht Gottes Gesetz hätten. Doch für den Menschen, den Gott nicht kennt, macht das Gesetz noch mehr. Es ist nicht nur ein Spiegel, sondern es ist auch ein Aktivator, ein Brandbeschleuniger für die Sünde, die schon in uns ist. Wir lesen das Gesetz und wir wollen genau das Gegenteil tun. Sünde, das Gesetz reizt die Macht und aktiviert sie, reizt die Macht der Sünde. Das ist, was wir in Kapitel 7 gesehen haben. Und auch schon zuvor, und auch in Kapitel 7, erkennen wir, dass das Gesetz Mose für alle Menschen bindend ist. Es ist nicht nur für die Juden bindend gewesen, sondern es ist das Gesetz, das Gott in das Herz von jedem Menschen gelegt hat. Das lesen wir in Römer Kapitel 2. Es haftet an unseren Herzen und es fesselt uns. Und es verurteilt uns und manchmal entschuldigt es uns, was wir in Kapitel 2 auch lesen. Das heißt, manchmal tun wir das, was Gott von uns möchte, aus Versehen. Und ganz oft tun wir genau das nicht, was Gott von uns möchte. Und doch, solange wir unter diesem Gesetz sind, sind wir unfrei, weil wir unter Sünde gebunden sind. Und diese Sünde bindet uns, solange das Gesetz in uns herrscht und aktiv ist. Und das ist, was es tut. Es herrscht in uns. Die Sünde herrscht in uns durch das Gesetz. In dieser Welt gibt es zwei Arten von Menschen. Erstens gibt es diejenigen, die noch unter dem Gesetz des Todes und der Sünde stehen. Und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die unter einem neuen Gesetz stehen, also unter einer neuen Herrschaft. Vorher hat Tod und Sünde geherrscht, jetzt herrscht aber was anderes. Und schaut euch den Text an, was herrscht nun in den Gläubigen in Christus Jesus? Es ist der Geist des Lebens. Das ist der Heilige Geist. Es ist Gott, der nun in dir wohnt und der dich beherrscht. Und das ist genau, was Paulus hier gegenüberstellt. Nun, Paulus verdeutlicht den Empfängern des Briefes, dass sie als Gläubige nun unter der Herrschaft des Geistes Gottes stehen und nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, des Leben, der Sünde und des Todes. Die Herrschaft von Leben und von Gesetz bringt uns zum Tod, die Herrschaft des Geistes bringt das Leben. Das ist, was er hier in diesem Satz deutlich macht. Im Alten Testament finden wir ein paar gute Beispiele dafür, dass der Geist Gottes eine lebensspendende Kraft ist. Ja, wir haben zum Beispiel in 1. Mose 1, Vers 2 bei der Schöpfung lesen wir davon, dass der Geist Leben auf der Erde bewirkt. Wir lesen in Hiob 33, Vers 4 auch über den Geist, der Leben bewirkt. Wir lesen im Psalm, und da ist es ganz deutlich, 104, Vers 30, wie der Geist Gottes Leben schenkt. Und in Jesaja 32, Vers 15 ist noch eine weitere Stelle dafür. Dasselbe Bild sehen wir auch übrigens im Neuen Testament. Das ist der Heilige Geist, der dem neuen Volk Gottes, der Gemeinde, Leben einhaucht an Pfingsten. Aber im Neuen Testament finden wir noch viel differenziertere Aufgaben des Heiligen Geistes. Wir sehen ihn nicht nur als Lebensspender der Errettung, sondern wir sehen ihn auch als Tröster, als Beistand, als Führer in der Wahrheit, als jemand, der Zeugnis von Jesus Christus gibt in uns, als Förderer von unserer Heiligung, als Geber von Gaben und ein Fürsprecher von Gott. Er ist also ungemein aktiv in unseren Herzen. Das ist nun bemerkenswert, dass in diesem Kapitel, das ja über unsere Sicherheit des Glaubens und unsere Festigkeit in Jesus Christus, dass der Heilige Geist 9-mal genannt wird. Das ist der am meist genannte der Dreieinigkeit. Wir finden die Dreieinigkeit in diesem Kapitel wunderbar beschrieben. Wir sehen Gott den Vater, wir sehen Gott den Sohn und wir sehen den Heiligen Geist am meisten genannt, weil er unabdingbar ist für diese Sicherheit. Er wirkt diese Sicherheit in uns. Schau dir das mal kurz an. Schau dir mal Vers 2 nochmal an. Hier lesen wir über den Heiligen Geist, was er in uns tut. Er befreit von Sünde und Tod. Schau dir nun Vers 6 an. Er bringt auch Leben und Frieden in uns. Schau dir nun Vers 14 an. Er leitet den Gläubigen. Und in Vers 16 bringt er Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Er macht diese Gewissheit. In Vers 26 hilft er unseren Schwachheiten, von denen wir viele haben. Und auch in Vers 26 tritt er im Gebet ein für uns vor Gott. Wie aktiv ist der Heilige Geist für unsere Sicherheit? Und deshalb kann Paulus mit voller Zuversicht und ohne Zweifel sagen, dass es in Christus Jesus keine Verdammnis mehr gibt für diejenigen, die an ihn glauben. Und dass wir in ihm für immer sicher sind. Weil Gott nun in uns herrscht, durch den Heiligen Geist. Wir sind unter diesem Gesetz, nicht mehr unter dem alten Gesetz des Todes. Und das ist der erste Grund. Doch wir sind mit dem Vers 2 noch nicht fertig. Das bringt uns zum zweiten Grund. Der zweite Grund, warum unsere Errettung vollkommen und ewiglich sicher ist, finden wir dann im zweiten Teil von Vers 2. Und das zeigt uns auf, dass wir von Sünde und Tod befreit worden sind. Es hat hier nicht nur einen Herrschaftswechsel gegeben von dem einen Gesetz zum anderen, sondern eben auch einen Zustandswechsel. Also unter dem Gesetz, nämlich vorher, waren wir der Sünde und des Todes ausgeliefert, aber jetzt dem Leben. Das ist ein gewaltiger Zustandswechsel. Vorher waren wir geistlich tot, jetzt leben wir. Und der Heilige Geist ist der Unterschied. Dieser Zustandswechsel ist ein direktes Ergebnis des Wirkens des Heiligen Geistes. Das schaut euch in Vers 2 nochmal an. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Vorher waren wir gefangen in dem Buchstaben, der tötet, und doch der Geist hat uns jetzt befreit und zum Leben gebracht. Vorher waren wir versklavt unserer eigenen Sünde und der Sündhaftigkeit und dem Gesetz, und jetzt sind wir versklavt in Jesus Christus. Aber nur die Sklaverei in Jesus Christus bringt wahre Freiheit, bringt wirkliches Leben. Wir sind in ihm frei, befreit von der Macht der Sünde, befreit von der Furcht vor ewigem Gericht, befreit, um so zu leben, wie Gott es uns vorgesehen hat. Und das nur in Jesus Christus. Und Paulus schreibt hier und sagt, genau das ist, was das Gesetz aufgezeigt hat und was es versprochen hat, aber was es nicht fähig war zu tun. Schaut euch den Vers 3 an. Das Gesetz Mose hat zwar Freiheit versprochen, indem es den Menschen gezeigt hat, wie sie vor Gott leben und bestehen können und wie Gott in ihrer Mitte leben kann. Das Problem bei dem Ganzen war, wir konnten es nicht. Schaut euch Vers 3 an. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das Bindewort hier, denn, markiert den Zusammenhang und gibt den Grund dafür an, weshalb wir durch das Halten von Regeln und Gesetzen niemals frei werden können. Es war dem Gesetz, sagt Paulus, unmöglich, weil es keine Kraft dafür hatte. Aber wir können fragen, war das Gesetz mangelhaft? Hat Gott das vielleicht falsch gegeben oder die falschen Informationen gegeben? Wie wir in Kapitel 7 schon gehört haben, stimmt das nicht, denn dort lesen wir von dem guten und dem heiligen Gesetz. Also das Gesetz ist nicht schuld daran, es ist nicht mangelhaft. Das Gesetz hatte einen anderen Auftrag. Es war nicht gegeben, um uns zu erretten. Genau im Gegenteil, es war gegeben, um uns zum Ende von uns selbst zu bringen und dann auf den Erlöser zu zeigen. Damit wir das verstehen, du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht in dir selbst. Du schaffst es nie, Gott zu gefallen, ohne sein Wirken in dir. Aber was für den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Schaut euch mal den Rest von Vers 3 an. Und das tat Gott. In diese Machtlosigkeit und Kraftlosigkeit hinein schreitet Gott wieder einmal ein und bringt einen weiteren Gott-Aber-Moment. Wir sind vollkommen verloren, wie in Epheser 2. Wir sind vollkommen verloren, unseren eigenen Sünden und unseren eigenen Tod überlassen, und doch greift Gott auch hier wieder ein. Preist den Herrn für die vielen Gott-Aber-Momente in der Bibel. Gott aber. Sonst wären wir alle verloren. Ich könnte nicht eine einzige Sekunde vor Gott gerecht bleiben, wenn es an meiner eigenen Kraft liegen würde. Ich könnte niemals den Weg zur Himmelsstadt finden in meiner eigenen Kraft und meiner eigenen Fähigkeiten. Ich würde niemals diesen Lebenslauf bis zum Ende als Gläubiger vollenden können, wäre es nicht ein Gott aber in meinem Leben. Und ich hoffe, ihr versteht das auch für euch. Würde Gott für nur eine einzige Sekunde seine Gnade und sein Wirken des Heiligen Geistes von euch nehmen, das ist wie ein Auto, dessen Spur nicht stimmt, und ich lasse meine Hände los und das Auto geht einfach in die falsche Richtung. Genau wäre das mit uns auch. Aber es gibt ein Gott aber, an dem wir festhalten können, weil er das vollenden wird, was er angefangen hat in uns. Das ist sein Versprechen. Wie hat Gott uns also nun befreit und zu diesem Punkt gebracht. Schau dich mal den Rest des Verses an. Indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch, der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das ist, was Gott getan hat. Aber schaut euch mal an, was es ihn gekostet hat. Er hat seinen eigenen Sohn gesandt, damit das in dir und mir Realität werden kann. Gott griff ein, aber er griff auf der höchsten Ebene ein. Schaut euch mal den Vers nochmal an. Schaut mal, was er getan hat. Er tat zwei Dinge. Er sandte erstens seinen Sohn. Er sandte ihn als Opfer für Sünde. Gott wurde Mensch, ja. Wir werden es bald feiern an Weihnachten. Gott wurde Mensch. Jesus Christus. Jesus war der Name, den Gott ihm gegeben hat als Mensch auf dieser Erde. Christus, das war nicht sein Nachname, sondern heißt er nicht Maria Christus, sondern das ist nur sein Titel. Er ist der Erretter. Das ist das Wort für Erretter. Jesus Christus, er kam als Erretter. Aber schaut euch den Text nochmal an. Nur in der gleichen Gestalt. Das griechische Wort dahinter meint ähnlich wie die Menschen. Nicht genauso gleich wie die Menschen. Also er war ein Mensch, aber anders als die Menschen. Und zwar war er anders als die Menschen, weil er sowohl vollkommen Gott als auch vollkommen Mensch war. Jesus Christus ist vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Er ist wie ein Mensch, aber doch irgendwie anders. Und das war sehr wichtig. Es ist wichtig, dass er sowohl Mensch als auch Gott ist, weil wenn er dann später sich als Opfer gibt, dann stirbt er als Mensch, als zweiter, besserer Adam, der die gesamte Menschheit in Ruin getrieben hat durch seinen Ungehorsam, bringt er nun durch seinen Gehorsam als Mensch sich selber als Opfer dar. Und deswegen gibt es eine Gerechtigkeit für die Menschen. Und doch ist es wichtig, dass er Gott ist. Weil nur Gott alleine kann sein Gesetz selber halten. Nur Gott alleine ist so heilig und gerecht, dass wenn er nun uns Gerechtigkeit schenkt, dass diese Gerechtigkeit auch wirklich echt ist. Jesu Opfer, er opferte sich selbst. Und das ist, was dieser Text hier meint, mit um der Sünde willen. Er opferte sich selbst, damit ich leben kann. Damit Sünde gesühnt wird und Sünde nicht mehr mein Problem ist. Das ist, was Gott getan hat, damit wir frei sein können. Und weil Gott das so gemacht hat, deswegen ist das Resultat davon auch unwandelbar. Weil Gott selber unwandelbar ist. Versteht ihr das? Gott musste das tun. Gott musste eingreifen. Und wenn Gott eingreift in dein Leben und dir Errettung schenkt und dich zu ihm zieht, wer kann dich dann von dieser Errettung noch trennen? Es ist Gottes Wirken. Gott macht keine halben Sachen. Gott macht nicht Sachen, die wieder irgendwann kaputt gehen, sondern das, was Gott macht, ist seinem Charakter gleich. Und sein Charakter ist unwandelbar und unteilbar. Und deswegen ist die Errettung in ihm, die er gibt, unwandelbar und unteilbar. Es ist deshalb eine ewige Sicherheit, weil es Gottes Werk ist und nicht meines. Gott sandte aber nicht nur seinen Sohn, sondern schaut euch den Rest des Verses an. Er verurteilte auch die Sünde in Jesus. Oder durch Jesus. Die Sünde wurde im Fleisch verurteilt. Das bedeutet, dass Jesus Christus, als er am Kreuz starb, wurde die Sünde an deiner Stelle in ihm verurteilt. Und er hat das getan, damit deine Anklage einen Urteilsspruch schon hat, bevor du zum Gericht kommst. Weil sie am Kreuz dort schon gerichtet wurde. Deswegen bist du frei. Keiner kann dir mehr vorwerfen, dass es eine Anklage gegen dich gibt. Das ist, was Paulus später noch sagen wird hier im Römerbrief. Und der Grund ist, weil deine Sünde schon verurteilt wurde, dort am Kreuz. Wiederum, durch wen? Alleine durch Gottes Werk. Durch sein Wirken ist das geschehen, ohne unser Hinzutun. Und nun, weil Gott so im Mittelpunkt von unserer Errettung steht, deshalb gibt es für uns auch keinen Zweifel, unsere Errettung steht fest verankert im Charakter Gottes. Wenn er das alles gemacht hat, wenn er der Autor und der Vollbringer von dieser Errettung ist und wenn er dich hält, dann kann Paulus tatsächlich später sagen, wer soll dich denn da noch aus der Hand Gottes nehmen können? Niemand. Und das ist der zweite Grund, weshalb es eine vollkommene und ewige Sicherheit gibt für die Gläubigen, die in Jesus Christus sind. Wir sind von der Herrschaft des Todes und der Macht zur Herrschaft des Lebens gekommen. Und auch das ist Gottes Wirken in uns. Und all das hat eine gewaltige, diese beiden Punkte, die wir gerade gehört haben, hat eine gewaltige Konsequenz für uns. Das ist unser dritter und letzter Grund dafür, dass unsere Errettung vollkommen und ewiglich sicher ist. Schaut euch Vers 4 an. Du erfüllst nämlich nun, dadurch, dass Gott das alles gemacht hat, die von ihm geforderte Gerechtigkeit. Damit, Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Gott hat all das in uns getan. Es war sein Werk, der das alles gemacht hat, damit wir vor seinem Richterstuhl wie stehen? Schau ich den Vers nochmal an. Als Gerechte. Als Gerechte, als Erkaufte, als freie Menschen. Das Gesetz Gottes verlangt Gerechtigkeit für Ungerechtigkeit. Er verlangt Gerechtigkeit gegenüber Übertretern. Und wir verstehen das sehr gut. Wir hatten gerade am Anfang in der Einleitung über die NS-Verbrecher gehört. Es ist gerecht, wenn Menschen, die solche Dinge tun, verurteilt werden, nicht wahr? Und ebenso ist es gerecht, wenn Gott jeden Menschen verurteilt für das, was er getan hat. Weil das, was uns gegen uns steht, die Anklage, die ist noch größer als ein Kriegsverbrechen. Wir haben gegen Gott selber gesündigt. Wir verstehen, dass es an irgendeinem Punkt hier Gerechtigkeit geben muss. Und wäre Gott gerecht, einfach nur so, ohne uns zu lieben und uns zu führen, würden wir alle vernichtet werden. Weil wir sind alle schuldig im Sinne der Anklage. Aber jetzt hat Gott durch Jesus diesen Urteilsspruch für dich schon aufgehoben. Weil er es ihm überlassen hat. Und somit bist du im Sinne der Anklage nicht mehr schuldig. Nie mehr wieder. Du bist freigesprochen worden. Egal, was der Satan kommt und dir vor die Tür knallt. Ich hatte mal in der Vergangenheit, bevor ich zum Glauben gekommen bin, in einer Gemeinde, die jetzt nicht immer so bibeltreu war, eine gute Illustration gehört, die trotzdem hier gut passt. Es ist die Sünde ist wie der Müll in einem Haus. Das ist der ganze Müll, der in einem Haus liegt. Biomüll und all die ganzen, da gab es wahrscheinlich noch keine Trennung, Mülltrennung gab es dann nicht, aber hier in Deutschland gibt es das. Also all der Müll, den du dir im Haus vorstellen kannst. Und wenn nun Jesus Christus kommt und dich neu macht und dein Haus einzieht, dann nimmt er den ganzen Müll und schmeißt ihn aus dem Haus raus in die Tonne. Und sie ist nicht mehr da drin. Das ist deine ganze Schuld, deine ganze Last, nicht mehr in deinem Haus. Was der Satan nun macht, ist, er kommt immer mal wieder an deine Haustür, rollt den Mülleimer vor die Haustür und sagt, hier, schau mal, das ist, was du alles bist. Und wir können gerechterweise sagen, das ist, was ich alles war, stimmt. Aber das bin ich nicht mehr, weil ich nun eine Gerechtigkeit habe, die nicht meine ist, sondern die Gott mir gegeben hat. Egal, was ich alles tue. Wir werden gleich sehen, dass es nicht ganz egal ist, was ich alles tue. Aber es ist egal, was ich alles tue. Ich bin gerecht vor Gott. Aufgrund von seiner Entscheidung. Und das ist eigentlich absolut verrückt. Weil Gott kennt uns. Besser, als wir uns kennen. Psalm 139. Schaut mal euch die ersten 6 Verse an. Gott kennt uns besser, als wir uns kennen. Gott kennt jede Sünde, jede Zweifel, jedes Ding in uns. Und trotzdem sind wir geliebt. Das ist gewaltig. Und es ist alles nur, weil Gott sich dafür entschieden hat. Wie kann das denn sein? Wenn du in Jesus Christus bist, dann schaut Gott auf dich. Und wisst ihr, was er in euch sieht? Er sieht nicht dich. Er sieht die Gerechtigkeit Jesu Christi in dir. In Galater 2, Vers 20 lesen wir davon, dass wenn wir zum Glauben gefunden haben, dann leben nicht mehr wir. Wir sind gestorben, wir leben zwar, aber in uns lebt Jesus Christus. Gott hat durch den Geist des Lebens, der in uns Wohnung gemacht hat, seine Gerechtigkeit uns überlassen. Wir stehen vor Gott als vollkommen Gerechte, obwohl wir es nicht wirklich sind, nicht wahr, in unserem Leben. Wir kennen unser Leben gut genug. Und doch vor ihm, vor dem richterlichen Spruch, kann die Anklage niemals mehr etwas gegen uns anbringen, weil es schon bezahlt wurde. Wir singen manchmal dieses Lied, das im ersten Vers eben diese Wahrheit in Reinform deutlich macht. Sein Kleid für meins, ein Tausch so wunderbar, ein Schuldgewand trug er, das meines war. Gerechtigkeit umhüllt mich, den Rebell, ich lebe nun in ihm, er starb an meiner Stelle. Das ist, was hier passiert ist. Und somit erfüllst du, gekleidet in der vollkommenen Gerechtigkeit Jesu Christi, erfüllst du die Gerechtigkeit, die Gott von dir verlangt hat. Auch wenn du sie in deinem Alltag nicht immer tust. Es gibt aber noch mehr in diesem Vers. Schau dir den Vers 4 nochmal an. Es ist nicht nur diese positionelle oder juristische Gerechtigkeit, die uns zuteil wird, sondern auch eine Gerechtigkeit, die sich im Alltag auswirkt, die unser Leben widerspiegelt. Dieser Tausch, den Gott hier gemacht hat, unsere Ungerechtigkeit wegzunehmen und seine Gerechtigkeit uns zu geben, das bringt auch einen anderen Tausch in uns. Schaut euch mal Vers 4 den Rest an. Die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Hier hat ein Tausch stattgefunden, nicht nur positionell, sondern auch in der Realität. Wir fangen nun an, anders zu leben, nach anderen Dingen zu trachten, als wir vorher getrachtet haben. Unser Verlangen ist nun nach Heiligung und nach Gottgleichheit und nicht mehr nach dem zu leben, was wir vorher getan haben. Das ist, was Paulus hier deutlich macht. Das nennen wir Heiligung. Jesu Gerechtigkeit ist die Wurzel dafür. Unsere Heiligung ist die Frucht, die daraus entsteht. Und dieser Vers 4 fängt nun einen Abschnitt an, der bis Vers 14 geht, über den wir nächstes Mal hören werden, der diese praktischen Ergebnisse aufzeigt von dem, was Gott in dir getan hat. Ohne dein Hinzutun. Gott hat dir all das gegeben. Gott hat dich gerettet. Er hat dich herausgenommen aus dem alten Gesetz. Hat dich hineingepflanzt in das Neue. Er hat dir den Geist in dir gegeben. Er hat dich gerecht gemacht. Er hat dich von Sünde weggenommen und dem Tod hat dich in das Leben gepflanzt. Er hat dich befreit. Und er gibt dir ein neues Leben mit neuen Verlangen, mit neuem Trachten. Lest mal den Rest von Kapitel 8. Das ist die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist die Frucht, die daraus entstehen wird. Es ist die Frucht des Geistes, in der wir in Galater 5, Vers 22 lesen. Es ist die Frucht, die wir in Johannes 15 lesen, die immer wieder mal beschnitten wird, damit sie noch mehr wächst. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Also, um zum Schluss zu kommen, warum sind die Worte in Verse 1 so gewaltig? Wieso sollten wir darüber mehr nachsinnen? Wieso sollte es uns auf die Knie bringen, um Gott zu loben und zu preisen? Ich nehme euch wieder nach Nürnberg zurück. Stellt euch mal den Gerichtsprozess nochmal vor. Ihr seht, wie diese 12 Männer da stehen und der Richter ruft den ersten zu sich und er ruft Hermann Göring. Und er liest ihm die Anklageschrift vor und sagt, Verschwörung, Angriffskriege, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit. Und alle warten gespannt auf das Urteil. Und dann sagt der Richter, blättert gerade durch seine Unterlagen nochmal durch, bleibt stehen und sagt, Herr Göring, ich kann es kaum glauben, aber da hat jemand für Ihre Schuld schon bezahlt. Sie können gehen. Was glaubt ihr, wäre damals passiert? Es hätte einen Aufstand gegeben, nicht wahr? Wie kann so jemand, der so viele Menschenleben gekostet hat, wie kann er, der so viele Sachen gemacht hat, einfach gehen, unerhört? Empörung. Aber weißt du was? Genau das ist mit dir auch passiert. Und deine Schuld war genauso groß wie die eines Hermann Göring vor Gott. Aber Gott hat sie dir erlassen. Es ist genauso empörend. Und das ist der ganze Knackpunkt. Und deswegen habe ich das auch nochmal deutlich gemacht am Anfang, wer wir eigentlich ohne Jesus Christus sind. Wir müssen verstehen, wie tief Sünde geht. Weil wir dadurch verstehen, wie unglaublich gewaltig es ist, dass wir überhaupt Kinder Gottes genannt werden können. Und das ist, was uns zur Buße treibt. Es ist nicht das Gesetz. Es ist nicht, du musst mehr dieses und du musst mehr das nächste machen, sondern es ist die Güte Gottes. Das ist Römer 2. Paulus schreibt das da. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Buße bringt. Und Buße heißt Heiligung. Ich komme immer mehr in das Ebenbild Gottes, werde mich dahin immer mehr verändern, weil das Gottes Plan mit mir ist. Römer 8, Vers 28 wird uns das nochmal deutlich machen. Alles in unserem Leben passiert, damit wir in sein Ebenbild verändert werden. Und ja, da sind auch ganz viele schwere Dinge mit dabei. Weil Gottes Plan für dich ist nicht nur Rosen und schön und alles wunderbar im Leben, sondern Gottes Plan mit dir ist, seine Ebenbildlichkeit zu vergrößern in dir. Weil er schon in dir lebt und in dir ist und du nur noch dieser Realität nun nachkommen musst, die sonst sowieso schon da ist. Das hat er uns in Kapitel 6 deutlich gemacht, als er von Sünde gesprochen hat und sagt, nein, Sünde ist überhaupt nicht mehr dein Problem. Wie Sünde ist nicht mein Problem? Ich kämpfe doch jeden Tag damit. Und Paulus sagt, nein. Ihr seid gestorben der Sünde. Ihr müsst euch jetzt nur an die Realität anpassen. Das ist die Realität. Ihr seid gegenüber der Sünde tot. Du musst aufhören, daran zu denken, dass du da noch drin steckst. Sie hat keine Macht mehr über dich. Seht ihr, es gibt eine Realität, in der wir leben, an die wir uns erinnern müssen. Und diese Realität ist, dass trotzdem, wer wir eigentlich sein müssten, sind wir Errettete und Erlöste. Und das ist alles Gottes Werk. Und deswegen ist das sicher, bombenfest, für immer und alle Ewigkeiten. Du bist sein Kind geworden und du stehst fest. Auch wenn du nicht wirklich besser bist als einer von diesen NS-Nazi-Regime-Verbrecher, hat Gott dich trotzdem in eine neue Position gebracht, alleine nur wegen seines Wirkens. Und so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Lass uns noch beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für diese wunderbaren Erinnerungen. Wir sind dir dankbar dafür, Herr, dass du uns immer wieder herausholst aus unserem Schlaf und unserer Selbstzentriertheit, wo wir uns über alle möglichen Dinge Gedanken machen, aber zu wenig über diese grundlegenden, großen Wahrheiten. Schenk uns, Herr, dass wir das verstehen, dass wir nochmal zurückgehen auf das, was uns damals zu dir gezogen hat. Unsere vollkommene Verlorenheit vor dir und diese wunderbare Offerte, die du uns gibst, dieses wunderbare Geschenk der Errettung. Schenk uns, Herr, dass wir daran festhalten und dass wir auf dich schauen lernen und nicht auf den Glanz dieser Welt oder die Schwachheiten unseres Fleisches, sondern dass wir schauen auf das, was wir in dir finden. Und dass wir verstehen, dass all diese Dinge, die oft so negativ und so schwer sind, dass sie uns alle dahin bringen, wo wir eigentlich hingehören, nämlich auf die Knie. Dass wir vor dir uns beugen, dass wir unser Leben dir übergeben und aufs Neue rufen, aber Vater, hilf du mir. Schenk du uns, Herr, dass wir nicht so stolz werden, dass wir denken, wir können dieses Leben ohne dich meistern. Schenk du uns, Herr, dass wir lebendig bleiben in dir und in deinem Wort. Und schenk uns Erkenntnis von diesen wunderbaren, großen Wahrheiten, dass wir überwältigt sind und aufs Neue ausgerichtet auf dich. Amen.